Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Bonusrunde. Mein Name ist Markus und ich bin euer Gastgeber. Und an meiner Seite ist heute die unglaubliche Ulrike Cicare, bekannt aus Film und Fernsehen. Aber gibt's irgendwas, wofür du nicht so bekannt bist in der Öffentlichkeit?
Ich bin für Theater bin ich nicht so bekannt in der Öffentlichkeit. So habe ich zwar angefangen, aber das mache ich schon länger nicht mehr. Deshalb also für Theater eher nicht so.
Gibt's irgendwas Besonderes, was dir heute am Herzen liegt, worüber du gerne reden würdest?
Mir fällt seit einiger Zeit auf, dass im öffentlichen Raum, in der Presse oder auch in den allgemeinen den Medien wird das Negative so sehr betont. Und ich merke, also dass mir das auffällt und dass ich das eine ganz traurige oder keine gute Entwicklung finde. Es ist, wenn ich die Zeitung aufschlage oder die Zeitung in die Hand nehme, habe ich selten auf dem Titelbild, auf dem Titelblatt was irgendwas Positives, sondern es ist meistens dieses Problem, jenes Problem, da ist was schlecht, dort ist was nicht gut. Und ich denke, es gibt aber auch sehr viel positive Dinge, Dinge, die sich zum Guten entwickeln. Und ich glaube, so diese allgemeine zurzeit in hauptsächlich, glaube ich, überwiegende, eher pessimistische, negative Stimmung, die viele haben, wird natürlich auch noch gefüttert, wenn man überall nur mit dem Negativen konfrontiert wird. Und ich denke, dass man da durchaus positiv unterstützen könnte, wenn man hervorhebt, eben was denn klappt und was funktioniert.
Ich hoffe, dass wir heute über positive Dinge reden. Aber du hast dir zusätzlich auch sicher schon gefragt, wieso Bonusrunde?
Ja.
Wie wir Glücksrad hier stehlen, da sind zwei Farben drauf und je nachdem, welche Farbe eintritt, rot oder blau, wird eine Motivationskarte gezogen oder eine philosophische Frage gestellt. Ulrike, bist du bereit fürs erste Mal drehen?
Ja, freue ich mich.
Dann bitte.
Okay.
Und wir haben rot eine Motivationskarte.
Okay. Things will get better. Das passt ja total, als wäre es ausgesucht. Zu dem, was ich gerade gesagt habe. Ja, das müsste sich eigentlich jeder an seinen Spiegel hängen. Es ist ja tatsächlich so, wenn man gerade durch die Welt geht, es gibt Kriege, die nah sind zu uns. Das gab es lange Jahre nicht. Wir waren in Europa unglaublich lange frei von Krieg, beziehungsweise in so einer unmittelbaren Nähe. Und jetzt kommt das alles so zu uns, wird medial sehr stark begleitet, sodass man eigentlich gar nicht dran vorbeikommt, was alles überall passiert. Und da wünscht sich, glaube ich, jeder, dass es besser wird, dass man Lösungen findet für diese Konflikte. Und da passt natürlich diese Karte, der Glaube daran, dass es besser wird, dass man eine Lösung finden kann für jeden Konflikt, passt es natürlich sehr gut. Ich glaube zum Beispiel auch selbst daran, dass es für alle Konflikte Lösungen gibt. Mit Sicherheit keine einfachen Lösungen, aber irgendeine Form von Lösung, die jeder Seite gerecht wird, so weit wie möglich, gibt es immer. Daran glaube ich fest.
Du hast da vorher über die negativen Meldungen geredet. Woher glaubst du, kommt es, dass man sie eher immer auf die negativen Meldungen stürzt sozusagen oder eher sowas veröffentlicht wird als jetzt positive Meldungen? Weil mir fällt auch auf, oft bei Menschen, oder zumindest mir kommt es so vor, dass sie dann, wenn sie sich was anschauen oder irgendwelche Dinge konsumieren, dass einer leichter fällt zu sagen, das gefällt mir nicht, als zu sagen, was einem Menschen an einer Sache gut gefällt. Ich weiß nicht, ob dir das auch so vorkommt. Und woher kommt das, glaubst du?
Also zum einen mal in den Medien denke ich, dass sich negative Schlagzeilen besser verkaufen als positive. Das ist einfach vorne drauf auf einer Zeitung oder in irgendeinem Internetportal. Bringt es eine größere Aufmerksamkeit, wenn man sieht, nehmen wir mal das Klima. Flutkatastrophe, Überschwemmung, Hochwasser, Waldbrände, alles ganz schrecklich. Bringt eine größere Aufmerksamkeit, als wenn man schreibt, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien überraschend schnell vorwärts geht, dass man in Europa immer mehr, zwar in kleinen Schritten, aber immer mehr auf fossile Brennstoffe verzichten kann. Das ist halt so, das ist langweilig im Gegensatz zu, ach guck mal, wie schlimm, da ist eine Flut, oh je, guck mal, die armen Leute. Und es nährt natürlich dieses Gefühl, ja, alles ist ganz schrecklich, es ist ja auch nicht gut, aber trotzdem darf man sagen und sich auch vor Augen halten, wo es denn gut läuft und in welche Wege eingeschlagen wurden, die gut funktionieren.
Du hast gerade eine Motivationskarte gezogen. Bist du selbst eine Person, die anderen Menschen so Motivationssprüche nahelegt?
Überhaupt nicht. Nein, gar nicht. Ich versuche, Leute zu motivieren. Ich habe zum Beispiel gerade ist eine Freundin von mir im Krankenhaus und natürlich schreibe ich dann irgendwie morgens oder am Tag vor der OP, schreibe ich irgendwie, dass ich die Daumen drücke und alles Gute wünsche, aber ich würde da jetzt nicht Don't worry, be happy, ja, schreiben oder sowas. Eher nicht. Also ich versuche mit eigenen Worten zu motivieren, wenn es nötig ist oder angebracht.
Wenn wir über die schönen Sachen reden wollen, dann frage ich dich gleich, was ist denn das Schönste an deinem Beruf?
Das Schönste an meinem Beruf ist wahrscheinlich, dass ich so vieles sein kann. Dass jede Rolle anders ist, dass jede Figur, die ich spiele, hat ein anderes Leben und ich darf mir immer eine komplett neue Welt überlegen oder darf in neue Welten eintauchen. Und dieses Vielfältige finde ich unglaublich schön und wahrscheinlich tatsächlich das Schönste an meinem Beruf.
Kannst du dir an irgendeine Sache erinnern, die beim Drehen zum Beispiel schlecht gelaufen ist und es doch irgendwie ein gutes Ende hatte?
Nein, da kann ich mich jetzt so konkret eigentlich an nichts erinnern, dass irgendwie was schlecht gelaufen wäre und dann ein gutes Ende hatte. Ich kann mich an eine Sache erinnern, das geht aber ein bisschen in eine andere Richtung als deine Frage. Ich habe einen Film gedreht, der hieß Wir Monster. Da ging es um Eltern, deren Tochter ihre Freundin umgebracht hat und die ihre... Denken sie, muss man dazu sagen, hat sie am Ende nicht, aber sie wissen die Eltern nicht. Und da geht es halt darum, wie weit würden Eltern gehen, um ihr Kind zu schützen. Und dieser Dreh war unglaublich anstrengend. Also das war, als wäre eine tiefschwarze Glocke über uns alle gestülpt, weil das so ein schweres Thema war. Und alles so intensiv. Und wir hatten in der Ausstattung überall Schmetterlinge. Da waren auf der Bettwäsche Schmetterlinge, in der Deko von dem Kind oder von der Tochter waren Schmetterlinge. Ich hatte so ein aufgeklebtes Schmetterlingstattoo auf dem Unterarm. Und ich bin zu einer Freundin gegangen, weil ich so Verspannungen im Rücken hatte, dass ich schon ganz schief wurde, die massiert und so Körperarbeit macht. Und die, da hatte ich dieses Tattoo nicht, muss ich sagen, weil das nur aufgeklebt war. Und die massierte mich und machte auf einmal Uhr und wich so zurück. Und ich dachte, was hat sie denn? Und dann meinte sie, ich kann dir nicht sagen, aber das war gerade so. Ich habe gerade einen dicken, schwarzen, vermoderten Schmetterling gesehen, als ich da an deinem Rücken gearbeitet habe. Und dann war es irgendwie weg. Dann war diese Verspannung wurde besser. Und das war so eine verrückte Geschichte, weil ich habe ihr nichts erzählt von diesen Schmetterlingen. Ich habe überhaupt nichts erzählt, außer dass es gerade anstrengend ist. Diese Geschichte fällt mir gerade ein, auch wenn sie eigentlich nicht so gut zu deiner Frage passt.
Aber auch interessant, dass das so in Zusammenhang stehen kann.
Ja.
Aber wie habt ihr es dann geschafft, wenn das so ein negatives Thema oder so ein schwieriges Thema war, dass man das nicht im Alltag dann weiterverfolgt, nachher dann auch zumindest?
Also ich versuche eigentlich schon, wenn ich nach Hause gehe, dann Feierabend zu haben, weil sonst kann man auf Dauer oder ich kann sonst auf Dauer gar nicht so gut funktionieren. Ich kann ja nicht über mehrere Wochen in so einer, dem Fall schwierigen Stimmung bleiben. Und das ist auch was man auf der Schauspielschule lernt. Und das finde ich auch ganz wichtig. So, da geht's ja immer um Spannung, Entspannung, um Dinge kommen zu lassen und dann aber auch wieder gehen zu lassen. Und das, glaube ich, ist was ganz Wichtiges, was man als Schauspieler lernen muss, dass man wieder in die Entspannung gehen kann. Dass man nicht immer in diesem Verkrampften oder in dieser einen Stimmung bleibt. Weil wenn man auch immer verhaftet ist in der einen Sache, gibt es auch wenig Raum für andere Dinge. Deshalb ist es so wichtig, dass man auch loslässt.
Darf ich es live fragen, wie man da vorgeht zum Beispiel? Oder sind das so Geheimnisse? Oder weil ich stelle es mir schwierig vor, weil wenn du dann weiter zum Beispiel Text lernen musst oder irgendwie, stelle ich mir das einfach schwer vor, dass du das dann trotzdem ausblenden kannst, wenn du dich mit dem Thema immer weiter zu Hause befassen müsstest eigentlich.
Also ich kann ja nur für mich sprechen. Es ist schon so, dass es läuft dann wie so ein Grundrauschen, läuft dieses Thema dann schon mit. Aber für mich ist es dann einfach wichtig, wenn ich abends, ich drehe selten in der Stadt, in der ich lebe, sondern meistens an anderen Orten und bin dann in Hotels oder in so Apartments oder Wohnungen und versuche dann da einfach, wenn ich dann meine Arbeit für den nächsten Tag gemacht habe, wenn der Text, den versuche ich immer schon vorher alles zu lernen, dass ich am Abend nur noch mal kurz gucken muss, was ist denn am nächsten Tag und mir das noch mal ein bisschen vergegenwärtigen muss. Aber sonst versuche ich einfach, mich abends dann auf die positiven Dinge zu konzentrieren und einfach zu entspannen durch entweder Sport, Yoga oder mit zu Hause telefonieren. Also so mit so den Dingen einfach mir vergewissern. Ich bin ja auch noch ich und habe ja auch noch ein Leben und einen Alltag.
Ich würde jetzt auch gerne wissen, kannst du dir an den Moment erinnern, nachdem du gesagt hast, wow, jetzt werde ich Schauspielerin?
Ich habe ziemlich früh schon angefangen, Theater zu spielen. Da war ich 16 in einer freien Theatergruppe. Und wir haben eine Produktion im Jahr gemacht und uns dafür Hilfe von außen geholt. Also eine professionelle Unterstützung, einen Regisseur zum Beispiel. Und haben dann Workshops gemacht, richtig sind weggefahren und haben geprobt viel und wurden so im Laufe der Zeit immer besser. Und wir hatten einen Regisseur, der hat mich mitgenommen an ein professionelles Theater nach Stuttgart, an so eine kleine Studiobühne. Das war für mich schon wirklich der Schritt in die Welt und hat mich in zwei sehr schönen Hauptrollen besetzt. Und da habe ich gemerkt, jetzt will ich nicht mehr, dass das ein Hobby bleibt. Ich finde Hobbys auch irgendwie ein bisschen suspekt. Also ich will, dass das mein Berufsinhalt, also mein Lebensinhalt beruflicher Art ist. Und habe dann gemerkt, und ich will Dinge lernen, ich will besser mit Sprache umgehen können, ich will inhaltlich besser werden und habe einfach gemerkt, so jetzt will ich das richtig lernen und bin dann auf eine Schauspielschule gegangen noch.
Wie kam es dann, dass jetzt der Fokus dann mehr auf Filme und Serien gelegt wurde von deiner Seite? Zumindest mir kommt es jetzt so vor, weil du am Anfang gesagt hast, wenige kennen dich eigentlich von der Theaterzeit her. Wie kam das? Ist das?
Ich war schon Mitte 20, als ich mich dann getraut habe, also als ich so dieses Gefühl hatte, jetzt will ich das wirklich fix zu meinem Beruf machen. Und da als Frau ist man mit Mitte 20 schon zu alt für diese ganzen tollen staatlichen Schulen, diese Schauspielschulen, die es gibt. Da ist eigentlich meistens so mit Anfang 20, vielleicht so 22, 23 noch bei manchen, ist für Frauen Schluss. Also so war es zu meiner Zeit. Ich glaube, heute ist es weitestgehend auch noch so. Und dadurch blieb dann für mich der klassische Weg. Ich bin auf einer, meinetwegen hier in Wien, das ist das Reinhardt-Seminar, bin ich da und dann gibt es am Ende der Schulzeit gibt es ein Vorsprechen. Da kommen dann die ganzen Intendanten der deutschsprachigen Theater und gucken sich die Leute an und dann geht man so klassischerweise von der Schauspielschule ins Erstengagement. Und dieser Weg war für mich versperrt, weil ich nicht auf einer dieser tollen Schulen war. Und so hat sich das ergeben, dass ich parallel zu meiner Schauspielschulzeit habe ich angefangen, für die Filmhochschule Kurzfilme zu machen, also Absolventenfilme und andere Kurzfilmarbeiten, und hatte dann schon relativ schnell so ein Showreel, was man ja braucht, um sich vorzustellen. Und so kam das, dass das dann sehr schnell nach der Schule eigentlich noch parallel anfing mit dem Drehen, und irgendwie blieb es dann dabei.
Gab es irgendeine bestimmte Sache, wenn du heute zurückdenkst, aus der freien Theaterzeit, die du heute noch anwendest oder unbedingt irgendwie, oder die wichtig ist für deine heutige Arbeit in der Schauspielerei? Gab es da irgendwie, kannst du dich an irgendwas erinnern, das eine besondere Sache, die du damals gelernt hast, wo du heute noch zurückdenkst und dir denkst, wow, ja, super, dass ich das damals so mitbekommen habe?
Ja, Liebe und Leidenschaft zu dem, was man macht, würde ich als erstes sagen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, weil dieser Beruf ist nicht, man kann diesen Beruf nicht ausüben, wenn man nicht voller Liebe und auch voller Leidenschaft und Engagement dabei ist. Und wenn man, finde ich, wenn ich eines Tages merken würde, ich weiß nicht, von der Leidenschaft und vom Engagement ist jetzt gerade nicht mehr so viel da und von der Liebe auch nicht, dann wäre es wahrscheinlich Zeit, den Beruf zu wechseln oder in mich zu gehen und mir zu überlegen, was ich denn anders machen könnte, damit ich das wiederbekomme.
Jetzt würde ich dich ja gerne fragen, was dir überhaupt jetzt nach Wien führt, um gleich zu den zu vielen Drehs und so weiter zu kommen. Du hast jetzt gerade Dreharbeiten hier. Mhm. Und was geht's? Oder?
Ja, ich drehe gerade eine Serie für Prime Video. Und da geht's, ich glaube, so viel, da ist ja, man darf ja immer nicht so viel sagen, aber das darf man schon sagen, weil das wurde schon veröffentlicht. Das ist eine Serie, die heißt Drunter und Drüber. Die spielt in Wien komplett auf einem Friedhof. Und ja, das geht um all diese Personen und Dinge, die auf einem Friedhof so stattfinden. Und es ist eher lustig, skurril, das darf man auch schon sagen.
Wenn jetzt ein Streaming-Dienst anfragt, ist das irgendwie anders als eine Produktion, die dort ausgestrahlt wird, als wenn jetzt was im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt wird?
Ja, meine Eltern können es nicht angucken, weil die haben das, nicht. Das wäre zum Beispiel ein Unterschied. Aber ansonsten ist es von der Arbeit ist es eigentlich gleich, außer dass sich die ja, dass sich der Personenkreis derer, die Zugang dazu haben, dass der einfach kleiner ist oder spezieller ist bei diesen ganzen Streamingdiensten.
Ist das die erste Produktion, die Streaming-Service?
Die ich mache?
Ja, die du machst und die auf einem Streaming-Service läuft.
Die direkt dafür produziert wird, ja. Aber es ist nicht die erste Produktion von mir, die auf Netflix, Amazon oder irgendwo läuft, weil die kaufen ja auch viel zu. Und ich habe eine Serie gemacht, die war eigentlich für die ist produziert für die ARD-Mediathek vom SWR. Und die wurde relativ schnell von Netflix aufgekauft. Höllgrund heißt die. Mhm. Und die ist auch auf Netflix zu sehen. Also, und da gibt es andere Produktionen, Filme gibt es zum Beispiel auch, die auf den Streamern zu sehen sind.
Weil du jetzt gerade über Höllgrund sprichst, das habe ich mir natürlich vor kurzem auch angesehen. Mhm. Und das spielt in einem kleinen Dörfchen. Und dazu hätte ich auch eine Frage, wenn mir aufgefallen ist, dass das oft das Setting ist, so kleine Orte, kleine Dörfer. Was ist das eigentlich, was uns so fasziniert an so kleinen Orten? Wieso ist das so oft wird das so oft herangezogen als Grundlage für Filme, Serien oder Bücher?
Ich könnte mir vorstellen, dass es daran liegt, dass das Böse einen Namen und ein Gesicht hat. Man kann nicht so gut mit Anonymität spielen und je kleiner ein Ort, umso verwurzelter sind die Menschen, die hier hinkommen, umso größer wirkt das Element des Fremden, der da hinkommt, weil natürlich alle Ansässigen den Fremden argwöhnisch betrachten erst einmal. Und ich glaube, dass die Abgründe, in je kleiner und konzentrierter Menschen miteinander leben müssen, umso größer sind die Abgründe. Und das ist natürlich Stoff für jede mögliche Erzählung.
Ulrike, darf ich dich bitten, ein weiteres Mal das Rad zu drehen?
Ist schon wieder Zeit. Ja, mache ich.
Wir haben rot noch einmal Motivationskarte.
Happiness is a journey, not a destination. Das ist den muss man zweimal lesen, den Spruch, finde ich. Ich finde den jetzt gar nicht so verkehrt. Ja, ist ja ein bisschen wie der Weg ist das Ziel. In diese Richtung geht der Spruch ja. Ja, ich glaube, glücklich sein, wenn man sagen würde, glücklich zu sein ist für mich das Ziel, würde das ja bedeuten, dass was unterwegs passiert, zählt nicht oder ist nicht so wichtig, wenn ich immer nur auf das Glücklichsein als Ziel hinarbeite. Es bringt mir natürlich mehr, wenn ich auf dem Weg zu irgendeinem Ziel, was auch immer das sein wird, glücklich bin. Deshalb ist der Spruch eigentlich durchaus richtig, finde ich. Und glücklich sein als, das fällt ja auch nicht vom Himmel. Das muss man ja auch, also ich muss mir das zum Teil auch erarbeiten, klingt jetzt so schwer, aber ich muss mir das auch immer wieder bewusst machen, um die schönen Dinge hervorzukehren in meinem Leben oder herauszustellen und nicht die negativen und so eine Seelenhygiene zu betreiben, weil glücklich ist man, außer wenn man verliebt ist oder weiß ich nicht, es passt mal gerade alles zusammen, ist man jetzt gar nicht so oft glücklich. Und deshalb denke ich schon, dass es wichtig ist, sich das immer wieder klar zu machen.
Bist du jetzt, weil da das Wort Journey vorkommt, schon von deiner Arbeit her dort angekommen, gefühlsmäßig, wo du gern sein möchtest? Kann man das überhaupt so beschreiben irgendwie? Oder gibt es noch irgendwie Dinge, da, wo du sagst, da willst du hin oder da, das gäbe es noch für dich zu erreichen irgendwie?
Ja, also ich bin noch nicht angekommen, überhaupt noch gar nicht angekommen in meiner Arbeit. Finde ich, mein Beruf hat ja auch was für Leute, die damit nichts zu tun haben, hat es ja immer auch was mit Berühmtsein, Bekanntsein zu tun. Das ist mir zum Beispiel völlig wurscht. Das war mir schon immer total egal. Und ich habe schon ganz früh gesagt, mir ist es total egal, ob ich bekannt bin oder berühmt bin. Ich möchte nur, dass die Leute innerhalb der Branche, in der ich arbeite, dass die Leute wissen, wer ich bin und mir zutrauen, mir was zutrauen und mir Rollen anvertrauen, Figuren anvertrauen. Und das habe ich, da bin ich zum Teil, nicht unbedingt überall, aber das habe ich geschafft, würde ich sagen. Aber zum Beispiel würde ich gerne viel mehr Kino machen, weil Kinofilme, auch gerade so kleinere Arthouse-Filme, haben ja schon was, nochmal so einen ganz speziellen Zauber und ein bisschen eine andere Freiheit auch im Erzählen. Und dieses Erlebnis auch, es ist was anderes, ob ich zu Hause auf dem Sofa sitze, den Fernseher anmache oder mein Tablet in die Hand nehme oder wie auch immer Menschen die Filme oder Serien konsumieren. Oder ob ich bewusst sage, jetzt gehe ich ins Kino und da zahle ich Geld dafür und dann setze ich mich dahin und dann wird's dunkel und dann geht's Licht an und dann passiert was auf der Leinwand. Und diese Magie finde ich schon unglaublich toll. Das würde ich gerne mehr machen.
Gibt es einen Unterschied eigentlich zwischen den Rollen, die du dir gerne ansiehst und die, die du angeboten bekommst? Sind das gleiche Dinge oder gibt es da noch andere Rollen, die du gerne bekommen würdest?
Ich würde unglaublich gerne mehr historisch drehen. Ich finde auch, es gibt so eine Sparte, die nennt man, glaube ich, irgendwie so der moderne Heimatfilm. Die reizt mich total. Da werde ich aber überhaupt nie besetzt, warum auch immer. Das ist bisher, ganz am Anfang hatte ich das. Da gab es eine schöne Arbeit. Aber irgendwie ist es, ansonsten geht es immer an mir vorbei. Und ich finde diese modernen Heimatfilme, finde ich was ganz Tolles. Da werden ganz wirklich schöne Geschichten erzählt. Und das noch in historisch wäre dann genau das Richtige für mich. Aber irgendwie, das kommt nicht so zu mir.
Okay. Weil ich habe mir die Filmografie, oder wie man sagt, angesehen und fand das eigentlich sehr abwechslungsreich. Zum Beispiel eine Sache, die mir dann sehr gut gefallen ist, die Zielfahnder-Reihe. Ich denke mir, viele Leute würden gern so, oder das ist das, was ich oft schon hier auch gehört habe, dass Leute eher actionreich was spielen, gerne spielen wollen würden. Habe dazu jetzt aber auch noch die Frage, weil das ja international gedreht wird, ist es schwierig eigentlich, zum Beispiel Blutiger Tango, der in Südamerika spielt,
in Uruguay, ja.
Ist es dann schwierig, dort von hier ausgehend zu drehen? Ist es, wenn man als Team dorthin fährt, wie war das eigentlich, diese Zeit zum Beispiel?
Also wenn man jetzt gerade den Dreh in Montevideo nimmt, von Blutiger Tango, also es ist so, dass das Schwierigste ist für die Produktion, das alles vorzubereiten. Da hat man dann immer eine Serviceproduktion vor Ort, die einem dann hilft vor Ort. Da geht's ja um sprachliche Dinge und einfach, wer kennt sich wo wie aus und so. Und man findet eigentlich immer schon auch eine relativ gute Infrastruktur vor. Sonst geht man selten als Filmproduktion in ein Land, wo es wirklich gar nichts gibt. Also gibt's auch, aber eher selten. Und jetzt im Drehen selber ist es zum Beispiel so, dass wir bei Blutiger Tango haben wir nur die Head of Departments, also nur Kamera, Regie und wir Schauspieler. Ansonsten war gar niemand Deutsches dabei in dem Fall, sondern es waren alles Leute vor Ort. Das bedeutet natürlich jetzt zum Beispiel für die einzelnen Abteilungen, für die Kameraabteilung, dass der Kameramann nicht mit seinen, oder Kamerafrau, in dem Fall war es ein Kameramann, nicht mit seinen gewohnten Leuten zusammenarbeiten kann. Dann ist es auch immer eine sprachliche Sache, dann ist Setsprache so gut wie immer dann Englisch. Dann muss man sich gut auf Englisch verständigen können. Und so dauert es ein bisschen, bis sich die Teams alle so zusammenfinden. Bei uns war es auch so skurril, dass der Tonmeister war auch jemand aus Uruguay und der Tonangler auch. Und die Tonleute, die müssen ja den Ton angeln ein bisschen nach Gehör auch. Also die müssen ja auf Stichwort auch arbeiten. Und die konnten natürlich kein Deutsch und wir haben auf Deutsch gedreht. Und die mussten wirklich so nach Lippenbewegungen oder, und das hat super funktioniert. Also die waren wirklich super professionell. Und ja, es ist immer ein etwas größeres Abenteuer oder eigentlich ein sehr großes Abenteuer, im Ausland zu drehen. Noch dazu in so einem Land wie Uruguay. Wir haben in Montevideo haben wir sehr, sehr viel nachts gedreht auch. Und auch in Gegenden, die jetzt nicht so pittoresk sind unbedingt in der Stadt. Und das ist schon immer was sehr Spezielles.
Was muss für dich erfüllt sein bei einem Dreh, wenn du ans Set kommst? Was muss da erfüllt sein, damit du sagst, ja, das ist eine ideale Produktion oder da fühle ich mich wohl? Wie muss da der Ablauf
sein? Ich merke immer mehr, je älter ich werde, dass ich ein freundliches und respektvolles Miteinander ist für mich das A und O. Ich mag direkte Kommunikation. Ich kann es überhaupt nicht leiden, wenn so Spielchen gespielt werden, wenn man so, man versucht dann, ja, es gibt so einige Dinge, wo man halt immer versucht, ein bisschen Geld zu sparen und dann druckst man so rum und dann fangen dann die Schauspieler an, sich zu ärgern und also so, ich finde das alles total unnötig. Ich finde, man kann über alles sprechen und man kann respektvoll und höflich miteinander umgehen. Respektvoll, was das Menschliche angeht, als auch was das Arbeiten angeht. Ich respektiere die Arbeit meiner Kollegen, ich respektiere die Arbeit der Regie und des ganzen Teams. Und ich finde, wenn man so einen Nährboden schafft, dass sich jeder aufgehoben fühlt und jeder sein darf und weiß, er ist richtig auf der Position, auf der er ist und er jedem zugetraut wird, er macht seine Arbeit richtig, dann kann daraus so viel Raum für Kreativität und Freiheit entstehen. Das ist eigentlich, finde ich, schon die halbe Miete.
Gibt es irgendwas, was du selbst dazu auch aktiv beitragen kannst, wenn du merkst, das ist nicht so von deiner Seite aus? Hast du da irgendeinen Tipp, was man tun kann, um irgendwie...
Also man sagt ja immer, der Fisch stinkt vom Kopf. Und wenn ich, meinetwegen nehmen wir jetzt einen Film drehe, in dem ich die Hauptrolle spiele und wir haben ein stressiges Programm, dann muss man ja, dreht man eine Szene oder probt eine Szene, dann wird noch etwas umgebaut, dann gehen alle nochmal kurz raus, damit die von der Technik arbeiten können, dann wird man wieder reingerufen und wenn man sagt, so, es geht weiter, wenn ich dann erstmal mir einen Kaffee hole und sage, ja, ich komme gleich, dann spätestens nach 3 Tagen holen sich alle erstmal nochmal einen Kaffee und so, dann läppert sich das so zusammen. Und das sehe ich zum Beispiel als meine Aufgabe, dass ich dann auch ein Vorbild bin, dass ich dann auch, wenn es heißt, so, es geht weiter, dann bin ich die Erste, die reingeht und dasteht, weil jetzt geht's weiter. So Dinge nicht zu verzögern durch irgendwelche Befindlichkeiten, die unnötig sind. Sowas finde ich, das versuche ich tatsächlich. Und ich versuche, meine schlechte Laune, wenn ich dann mal eine habe, nicht an anderen auszulassen. Ich versuche, freundlich zu sein zu allen und konzentriert zu arbeiten. So, das würde ich sagen.
Jetzt haben wir location-mäßig schon über Zielfahnder geredet, ohne dass ich dich überhaupt gefragt habe, ob du beschreiben kannst, was das eigentlich ist für jemanden, was zuhört und sich nichts darunter vorstellen kann. Wie ich das erste Mal gesehen habe, wenn man denkt, weiß ich nicht, das würden ja Geheimagentinnen normalerweise machen, diese Arbeit oder so, wie man es aus amerikanischen Produktionen eher kennt. Und diesen Beruf habe ich eigentlich gar nicht vorher so wirklich gekannt, dass das eine Polizei macht. Kannst du da dahingehend auch noch ein bisschen was erzählen, ja, wie deine Erfahrung damit war, wie du mit dem in Kontakt gekommen bist?
Also die österreichische Entsprechung der Zielfahnder weiß ich gar nicht. Ich nehme aber ganz sicher an, dass es hier sowas auch gibt. Die Zielfahnder gehören meistens zum LKA oder zum, also Landeskriminalamt oder Bundeskriminalamt in Deutschland, meistens zum LKA. Und das ist eine Abteilung, die Menschen, die in Deutschland straffällig geworden sind und sich ins Ausland abgesetzt haben, suchen im Ausland. Zuerst mal ist es eine... Das ist filmisch natürlich nicht so interessant, die ganze Vorarbeit, es ist unglaublich viel Recherche. Also wenn man, es gibt ja große Entführungsfälle, wo sich dann die Entführer mit ihrem Lösegeld ins Ausland abgesetzt haben und die werden dann von Zielfahndern gesucht und häufig auch aufgespürt. Und da geht es dann erstmal im Vorfeld um so Dinge wie, man muss diesen Menschen lesen lernen. Das heißt, man muss alles über den wissen, was es zu wissen gibt. Raucht der? Wenn ja, was raucht der? Ist der Rechtshänder? Ist der Linkshänder? Findet der Autos gut? Was für Musik hört der? Hat der eine Schwäche für Frauen oder für Männer? Also alles, was irgendwie so einen Menschen ausmacht. Und wenn man, ist der krank? Braucht der Medikamente? Was für eine Schuhgröße hat der? Was für eine Kleidergröße? Also so diese Merkmale, die man nicht verändern kann. Also Kleidergröße kann man verändern, aber Schuhgrößen zum Beispiel nicht oder Körpergröße kann man nicht verändern. Und wenn man das alles weiß, dann weiß man, also Zielfahnder wissen im Vorfeld schon mal sehr, sehr viel über die Personen, die sie suchen. Und dann geht es eben darum, Hinweisen zu folgen, die man hat. In welchem Land ist der? Häufig weiß man das Land. Und es gab schon Fälle zum Beispiel, da hat man einen Entführer, der lange Jahre gesucht wird, der war Rolling Stones Fan. Und in dem Land, ich weiß nicht mehr in welchem Land das war, war ein Rolling Stones Konzert. Und die Zielfahnder dachten, okay, der geht auf das Konzert. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Und sie haben es tatsächlich im Zusammenhang dieses Konzerts, haben sie den dann erwischt. Und wir erzählen in unserem Zielfahnder nicht die Vorarbeit, wir erzählen dann halt, die Zielfahnder wissen schon viel über ihre Person, wissen, wo die Zielperson ist, in welchem Land. Es passiert irgendwas Aktuelles und das ist dann der Grund, okay, wir fahren in dieses Land und suchen da unsere Zielperson. Mit der Schwierigkeit, dass deutsche Polizisten im Ausland keine Waffen benutzen dürfen und bei sich tragen dürfen. Das heißt, die sind immer auf die Mitarbeit der lokalen Behörden angewiesen, die nicht immer besonders interessiert dran sind, weil das ist ja nicht deren Arbeit, das ist auch nicht deren Straffälliger, sondern das ist ein deutsches Problem, das geht die nichts an. Die sind also eher zögerlich mit der Hilfe, gerne mal, die sie geben. Und ja, das bietet halt eine tolle Basis für, in unserem Fall, zwei Ermittler, die sehr alleine auf sich selbst gestellt sind im Ausland, die Person zu finden und dingfest zu machen, hinter der sie her sind.
Ulrike, darf ich dich ein letztes Mal bitten, das Rad zu drehen? Mhm. Wir haben blau, eine philosophische Frage.
Mhm. Was bedeutet Freiheit für mich? Das ist eine tolle Karte. Ist auch ein schönes Motiv drauf. Der Mann, der in den Bergen steht, der Wanderer. Für mich bedeutet Freiheit, selbstbestimmt leben zu können, weitestgehend. Und ich finde, dass wir in Österreich, in Deutschland total frei leben können. Und jeder, der was anderes behauptet, dem fehlt es einfach irgendwo. Also anders kann ich es nicht ausdrücken. Wir dürfen politisch mitbestimmen, wir dürfen wählen, wir dürfen sagen, was wir denken, wir dürfen überall sagen, was wir denken. Wir können unsere Meinung kundtun, wo wir gehen und stehen. Wir können, jeder von uns, nahezu jeder hat zu essen, hat ein Bett. Also all diese Dinge des Alltags sind nicht für alle Menschen einfach zu bewerkstelligen, aber sie sind zu bewerkstelligen. Und wir können meistens relativ frei leben und denken. Und das, finde ich, ist in einem, wir leben in einer Demokratie, muss man auch dazu sagen, was schon mal ein wichtiger Nährboden ist für Freiheit. Und ja, das bedeutet Freiheit für mich.
Wann hattest du dir zuletzt die Freiheit genommen, irgendwas zum ersten Mal auszuprobieren?
Das kommt in meinem Beruf eigentlich ziemlich oft vor, dass ich Dinge zum ersten Mal ausprobiere. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, wann ich das letzte Mal wirklich was zum ersten Mal gemacht habe. Ich mache viele Dinge nämlich neu. Was war das letzte? Da muss ich jetzt echt überlegen.
was war die Sache, die dir am besten gefallen hat bei den neuen Sachen, die da?
Ich finde es immer toll, wenn ich was lernen muss für einen Film. Zum Beispiel Boxen oder Segeln oder wenn ich Stunt-Training habe, weil du vorhin meintest, dass viele so actionreiche Sachen so toll finden. Das finde ich auch immer ganz toll, wenn ich ein Buch habe. Letztens ging es darum, dass ich Gebärdensprache lernen muss für ein Projekt. Das ist dann leider nicht zustande gekommen, aber das hätte ich auch ganz spannend gefunden. Dann fing ich gleich an und habe mir, da gibt es so Apps, die einem Gebärdensprache beibringen und habe mir dann gleich diese App runtergeladen und habe angefangen, so rudimentäre Dinge, so einfache Dinge zu lernen. Ja, das war es wahrscheinlich so in Vorbereitung auf die Rolle. Gebärdensprache, ja.
Musst du das dann beim Casting schon können? Oder ist das was, was du dann im Nachhinein, nachdem sie gesagt haben, sie nehmen dich schon, wie ist es da? Also sind das Sachen, die man normalerweise dann schon vorher lernt? Hat man da mehr Chancen?
Also wenn wir jetzt bei der Gebärdensprache bleiben als Beispiel und eine der Casting-Szenen wäre so, dass die Figur, für die ich zum Casting gehe, etwas in Gebärdensprache sagt, würde ich diese, und das ist ja dann, die können ja nicht sagen, du, wir haben hier einen Dialog auf Gebärdensprache, komm mal bitte so zum Casting, also das geht nicht, aber dann wären es vielleicht ein, zwei Sätze oder bestimmte Wörter und das würde ich dann vorher lernen, ja. Ich weiß nicht, ob man dann mehr Chancen hat, aber ich glaube immer, wenn jemand merkt, da ist jemand mit einer Ernsthaftigkeit dabei, erhöht das schon mal die Chancen. Also würde ich sagen. Oder hat man einen anderen Bezug dann gleich zu der Person. Also wenn man sagt, ach so, Gebärdensprache stand da, oh, habe ich jetzt gar nicht. Ja, kann man ja dann noch gucken, ob man das lernt oder nicht. Das wäre dann vielleicht, hätte ich das Gefühl, die Person nimmt es nicht ganz so ernst.
Wie ich habe mich noch nie beworben bei irgendeiner schauspielerischen Produktion. Wie läuft das denn überhaupt ab, dieser Casting-Prozess? Ist das immer, kann man sich das immer ähnlich vorstellen? Bei actionreicheren Sachen, sage ich halt jetzt wieder, genauso wie bei irgendwas, was ruhiger ist oder wo das weniger gefordert wird von einem, ist der Prozess dann eigentlich immer gleich?
Du meinst den Prozess, wie man denn die richtigen Schauspieler findet für etwas?
Ja, also deine Erfahrung da war?
Also zum einen mal merke ich schon, dass wenn man einmal was gut gespielt hat und gut funktioniert hat in einer Rolle, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man für eine ähnliche Rolle wieder angefragt hat, sehr hoch. Egal, ob das jetzt Action ist oder was oder irgendwas anderes. Das ist eigentlich gilt für alle Genres. Was ich ein bisschen schade finde, weil ich will ja nicht nur... Wenn ich einmal eine tolle Polizistin gespielt habe, möchte ich ja jetzt nicht Polizeidarstellerin werden, sondern bin immer noch Schauspielerin und will verschiedene Dinge spielen und kann auch verschiedene Dinge spielen. Im Idealfall, sage ich mal, ist es so, da gibt es eine Idee und ein Drehbuch und dann gibt es eine Produktionsgesellschaft und eine Regie und dann gibt es eine Castingagentur und die Castingagenten überlegen sich dann, wer könnte denn auf die Rolle passen. Dann hat vielleicht die Regie auch schon Ideen, wer auf die Rolle passen könnte und dann gleicht man das so ein bisschen ab. Oder es ist was ganz Spezielles, zum Beispiel Jugendliche sind ja, die findet man ja eigentlich nicht in der Kartei oder eher weniger, sondern da muss man dann an Schulen gehen oder auf die Straße oder in Jugendclubs oder irgendwo hin und die Leute richtig suchen. Aber dann, wenn man so eine Auswahl von Leuten gefunden hat, dann kriegen wir über die Castingagentur, kriegt dann die Schauspielagentur eine Anfrage, ob denn Schauspielerin XY Zeit hätte und grundsätzlich Interesse. Wenn das der Fall ist, kommt es dann nicht immer, aber manchmal zu einem Casting, dann wird man zu dem Casting eingeladen und im Casting wird dann, nach dem Casting wird dann entschieden, passt das oder passt das nicht und dann, ja, hat es geklappt oder hat es auch nicht geklappt.
Und es ist auch wirklich immer der gleiche,
ja.
Okay.
Ist eigentlich immer das Gleiche, außer dass es manchmal ein Casting gibt und manchmal nicht. Also ich würde mal sagen, ich kriege wahrscheinlich 90% meiner Rollen, für die mache ich kein Casting, sondern das wird mir direkt so angeboten. Aber eigentlich ist der Prozess immer sehr ähnlich. Manchmal ist es auch so, mein bester Freund ist zum Beispiel Drehbuchautor und der hat immer Schauspieler im Blick, wenn der was schreibt. anders kann der gar nicht schreiben. Und der macht häufig Vorschläge und sagt, ich habe diese Schauspielerin oder den Schauspieler habe ich im Kopf gehabt. Und dann kann sein, dass man manchmal schon früh irgendwie als Name so kursiert mit einem Projekt oder es wird etwas speziell für jemanden geschrieben. Und das heißt dann, das machen wir nur mit Frau Scharre zum Beispiel. Und dann fällt so dieser Auswahlprozess für diese eine Rolle zum Beispiel weg. Also ja, sowas gibt's auch.
Weil du jetzt sagst, das machen wir nur mit dir. Im anderen Zielfahren, der Film Polarjagd, da geht es auch darum, dass du dich für jemand anderen ausgibst. Und mich würde interessieren, wenn die dann in einem Film so eine Maske für dich, sage ich jetzt einmal, machen, du sollst jemand anderer sein, gehen die dann eigentlich so vor, dass sie dich unkenntlich oder ähnlich der anderen Person auch wirklich machen wollen? Oder wird dann so vorgegangen, dass man eh nur weiß, du bist es und nur, dass es halt eh ähnlich aussieht? Weißt du ungefähr, auf was ich hinaus will? Wie stark ist die Maske dann wirklich, die man da an dir anwendet? Oder?
Also es gibt schon, je nachdem, was für ein Film das ist, gibt schon ein Maskenbild, das die Leute sehr verändert. Also wenn man jetzt zum Beispiel an so historische Dinge denkt, dann hat man ja schon durch eine ganz andere Frisur und eine ganz andere Kleidung, ist man ja häufig schon sehr verändert. Oder wenn jetzt ein Drehbuch steht, hat eine Narbe auf der Wange, dann wird mir dann natürlich dann eine Narbe aufgeklebt oder so. Und das sieht ja schon sehr realistisch aus. Ja, also, oder was es ja auch gibt, dass dann zum Teil, das hatte ich persönlich aber noch nicht, andere Nasen verwendet werden. Also das ist so richtig aufwendig, dass man versucht, jemanden, zum Beispiel wenn man eine tatsächliche Figur spielt, also jemanden, den es tatsächlich gibt, und man versucht es sehr, sehr ähnlich zu gestalten, da hat dann die Maske wirklich, fährt die alles auf, was die so können, um einen dann so ähnlich zu machen wie möglich. Jetzt beim Zielfahren der Polarjagd war es so, dass meine Figur quasi den Köder spielt für eine andere Figur. Und da war ich etwas überrascht über die Wahl der Kollegin, die andere Figur gespielt hat, weil ich dachte, ach so, also die sieht mir ja jetzt irgendwie so gar nicht ähnlich. Ich dachte, da suchen sie ein bisschen jemanden, der ähnlich spielt. Aber da war dann das Vertrauen in die Maske so groß, dass sie gesagt haben, nee, wir wollen, dass die Schauspielerin das spielt und die Maske bekommt das schon hin. Dann hat eben die Kollegin eine andere Haarfarbe bekommen und eine andere Frisur. Und also die wurde dann quasi mir angeglichen. Und dann haben wir so gemeinsam auch durch noch eine Veränderung in den Haaren, die ich dann während des Films aktiv dort irgendwie vorgenommen habe, hat das dann eigentlich relativ gut funktioniert.
Darf ich dir jetzt zum Abschluss noch zwei Fragen stellen? Mhm. Die erste ist, wann hatte zuletzt jemand ein Vorurteil über dich und wurde es beseitigt?
Ich weiß es gar nicht, wann jemand ein Vorurteil über mich hatte, weil... Ah doch, jetzt fällt es mir wieder ein. Das ist aber sehr, sehr privat. Ich habe mich mit jemandem unterhalten, der von mir nicht viel weiß, außer dass ich Schauspielerin bin und ich habe keine Kinder und eben keine Kinder habe. Und wir sprachen so und der ging so automatisch davon aus, weil ich ja, und der hat mit meinem Beruf gar nichts zu tun. Der ging so automatisch davon aus, ah, ich bin Schauspielerin und ich habe mich bestimmt bewusst für meine Karriere entschieden und gegen Familie. Und so im Gespräch merkte ich, da ging es irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind, ging es eben drum, dass das gar nicht so war, wie er sich das dachte. Und da kam er immer mehr ins Schwimmen und ich merkte so richtig, wie er mir anders zugehört hat und anfing mir, mich anders zu sehen als vorher. Da, ja, das wäre mir eingefallen jetzt, ja.
Und wenn du ein Musikalbum auf eine Insel mitnehmen könntest und man könnte das irgendwie dort hören, welches wäre das?
Es ist ganz schwer, weil ich so einen undefinierten Musikgeschmack habe. Ich finde so vieles gut. Ich glaube, ich würde mir kein Musikalbum mitnehmen, sondern von mir aus einen Radiosender, wo nur Musik läuft, wenn das auch gilt.
Dann ja, sicher.
Nicht unbedingt Schlagermusik, aber so, ich würde mal sagen, so querbeet, sehr abwechslungsreich, würde ich ganz gut finden. Je nach Stimmung wäre dann bestimmt immer was dabei.
Ulrike, vielen Dank für das Gespräch. Es hat mich sehr gefreut, dass du gekommen bist. Wir hören uns bei der nächsten Ausgabe der Bonusrunde. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Vielen Dank für die Einladung. Hat mir auch viel Spaß gemacht.
Tschüss. Sehr gerne.